Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Geliebte im Herrn, es ist schöner für mich, durch den Tod zu Jesus Christus zu gehen, denn als König zu herrschen bis an die Grenzen der Erde. Ihn, der für mich gestorben ist, suche ich. Ihn, der für uns auferstanden ist, ersehne ich. Lasst mich ein Nachahmer des Leidens meines Gottes sein. Das, liebe Gläubige, sind Worte eines großen und heiligen Bischofs der frühen Zeit des Christentums. Worte, die Zeugnis ablegen von einer alles überragenden Liebe zu Gott, zu Jesus Christus. Und Worte, die von der Sehnsucht zeugen, es ihm, unserem erleidenden Erlöser, gleich zu tun. Diese Tendenz wird in einer anderen berühmten Aussage des gleichen Heiligen noch deutlicher. Er schreibt: Gottes Weizen bin ich, und durch wilder Tiere Zähne werde ich gemahlen, auf dass ich als reines Brot Christi befunden werde. Ungeheuerlich, liebe Gläubige, da wünscht jemand, von den Bestien zerrissen und zerfetzt zu werden. Aber er wünscht es nicht einfach so, sondern um darin Jesus nachzuahmen, um für ihn zu reinem Brot zu werden und eben auch reines Brot zu werden für die Kirche, sich also wie Jesus im allerheiligsten Sakrament des Altares auszuteilen an alle. Wer ist dieser Heilige, der so schreibt? Es ist Ignatius von Antiochien, der von 70 bis 107 dritter Bischof dieser Stadt, die in der heutigen Türkei liegt, war. Antiochien, in der frühen Zeit einer der ehrwürdigsten Bischofssitze der Kirche. Denn hier blühte eine christliche Gemeinde, deren erster Bischof immerhin der heilige Petrus war, bevor er dann nach Rom ging und dort den Bischofsstuhl, der über die ganze Kirche herrscht, zu begründen. Hier in Antiochien wurden übrigens auch die Jünger des Herrn zum ersten Mal als Christen bezeichnet. Der Name, den zu tragen uns heute noch Ehre und zugleich Aufgabe ist. In seiner Zeit als Bischof, also während immerhin 37 Jahren, kämpfte Ignatius von Antiochien vor allem für die wahre Lehre des Glaubens und für die Einheit der Kirche. Das heißt, umgedreht gesagt, er kämpfte gegen die Heretiker, die Irrlehrer, und gegen die Schismatiker, die sich aus der Einheit wenden und die Einheit der Kirche bedrohen. Die Heretiker, also die Irrlehrer seiner Zeit, hatten bereits ihre Probleme mit der Wahrheit, dass Jesus Christus zugleich wahrer Gott und wahrer Mensch ist, während man heute dazu neigt, Jesus allzu sehr nur zu vermenschlichen, bestand damals die gegenläufige Tendenz. Man neigte dazu, den Menschen Jesus aufzulösen, das heißt die Wahrheit der Menschwerdung abzuschwächen, aus ihm eine bloß göttliche Erscheinung zu machen. Aber eine göttliche Erscheinung kann nicht leiden und kann uns nicht wahrhaft erlösen. Und deshalb schreibt Ignatius von Antiochien: Darum hört nicht darauf, wenn jemand zu euch nicht so über Jesus Christus spricht, dass er aus dem Geschlecht David von Maria stammte, dass er wahrhaftig geboren wurde, wahrhaftig aß und trank, wahrhaftig von Pontius Pilatus verurteilt wurde, wahrhaftig gekreuzigt wurde und starb, dass er wahrhaftig auferstand von den Toten, so wie ihn sein Vater auferweckte, welcher auf ähnliche Weise auch uns auferwecken wird, die wir an Jesus Christus glauben. Aber ohne ihn haben wir nicht das wahre Leben. Wahrhaftig, wahrhaftig, wahrhaftig. Das war dem heiligen Bischof offensichtlich besonders wichtig, die Realität Jesu Christi. Er ist kein Mythos, kein Märchen, keine Legende, sondern historische Wirklichkeit. Und auf der anderen Seite war für ihn das große Thema die Einheit der Kirche, die Verbindung aller Gläubigen mit Christus und untereinander und vor allem der Priester mit dem Bischof. Diese Einheit der Kirche ist nach den Darlegungen des heiligen Ignatius von Antiochien ein Abbild, eine Ausstrahlung gleichsam der göttlichen Einheit in der Dreifaltigkeit. Dabei aber legte der Bischof großen Wert auf die klare Scheidung von Kirche und Welt. Eine Scheidung zwischen Christen und Ungläubigen. Er war nicht der Vertreter einer Einheit um jeden Preis, die alles, auch das noch so Ferne, umfassen soll. So schreibt er: Es gibt zweierlei Münzen, diejenigen Gottes und die der Welt. Und eine jede von ihnen trägt ihre eigene Prägung. Die Ungläubigen, die dieser Welt. Die Gläubigen aber in Liebe die Prägung Gottes, des Vaters durch Jesus Christus, dessen Leben durch ihn nicht in uns ist, wenn wir nicht freiwillig das Sterben haben auf sein Leiden hin. Und hier, liebe Gläubige, klingt bereits das Motiv an, das diesen großen Bischof der frühen Zeit so berühmt gemacht hat. Man könnte sagen, eine Mystik des Martyriums. Seine lange Bischofszeit fand ein besonderes Ende. Davon zeugt uns der erste große Historiker der Heiligen Kirche, Eusebius von Caesarea, im vierten Jahrhundert. Er schreibt: Aus Syrien wurde Ignatius nach Rom geschickt und wegen seines Zeugnisses für Christus den wilden Tieren zum Fraß vorgeworfen. Während seiner Reise durch Kleinasien unter strengster Bewachung, die Soldaten, die ihn bewachen, nennt er in seinem Brief an die Römer selbst die 10 Leoparden. Während dieser Zeit stärkte er in den einzelnen Städten, wo er Halt machte, durch Predigten und Mahnungen die Kirchengemeinden. Vor allem mahnte er sie inständig, sich vor den Häresien, den Irrlehren zu hüten, die sich damals zu verbreiten begannen. Und er legte ihnen dringend ans Herz, nicht von der Überlieferung der Apostel abzurücken. Soweit der Kirchenhistoriker Eusebius von Caesarea. Eine Reise also unternahm Ignatius von Antiochien, deren Ende er bereits kannte, das Martyrium, ad bestias, vor die Bestien sollte er geworfen werden. Unterwegs an den verschiedenen Etappen verfasste er Sendschreiben an die Christen unterschiedlicher Städte. Und darin ist keine Spur auszumachen von einem ängstlichen Zurückbeben vor dem Blutzeugnis, was ja doch natürlich wäre. Im Gegenteil. Besonders deutlich bekundet Ignatius immer wieder den Wunsch nach der Vereinigung mit Christus. Diese aber will er erreichen durch das Martyrium. Und deshalb fleht er die Christen in Rom geradezu an, sein Martyrium nicht zu verhindern, weil er, wie er schreibt, ungeduldig darauf warte, sich mit Jesus Christus zu vereinigen. Keinerlei Nutzen bringt mir das Vergnügen an der Welt, noch die Herrschaft dieser Zeit. Besser ist es für mich, für Christus zu sterben, als über die ganze Erde zu herrschen. Ihn suche ich, der für uns gestorben ist. Ihn wünsche ich, der für uns auferstanden ist. Hindert mich nicht zu leben, noch wollt, dass ich sterbe. Ich möchte bei Gott sein. Liefert mich nicht der Welt aus. Lasst mich zum reinen Licht. Ich habe mich dorthin eingefunden. Ich werde ein Mensch sein bei Gott. Lasst es für mich zu, Nachfolger zu sein der Leiden meines Gottes. Und das, liebe Gläubige, geschah dann auch im Jahre 107 nach Christus in Rom im flavischen Amphitheater, wo er den wilden Tieren vorgeworfen wurde. Uns ist keine Beschreibung dieses im Grunde grauenhaften Vorganges überliefert, aber die innere Gesinnung, mit der Ignatius von Antiochien dieses über sich ergehen ließ, die hat er in seinen Sendschreiben überdeutlich kundgetan. Sie rückt ihn ganz nah an das heiligste Herz Jesu, das wir heute zusammen mit dem Heiligen besonders verehren. Denn das letzte Ziel der Herz-Jesu-Verehrung ist ja, dass unser Herz dem Seinen gleich werde, dass es von denselben Gesinnungen beseelt sei wie das Herz unseres Erlösers. Welches aber ist die Gesinnung Jesu anderes als die, für uns zu sterben, um uns dadurch zu erlösen? Noch einmal wollen wir den Heiligen hören, mit seinen überaus starken, kraftvollen Worten, an denen wir dann auch die Gesinnung unseres eigenen Herzens, liebe Gläubige, prüfen können. Ob auch wir uns danach sehnen, zu Jesus zu gelangen, uns, wenn Gottes will, für ihn zermahlen und zermalmen zu lassen, um dann auf diese Weise reines Brot zu werden für Gott und für die Kirche. Ignatius schreibt: Ich richte an alle Kirchen mich und schärfe allen ein, dass ich gern für Gott sterbe, wenn nur ihr mich nicht hindert. Ich ermahne euch, mir kein unzeitliches Wohlwollen zu erzeigen. Lasst mich der wilden Tiere Fraß sein, durch die zu Gott ich gelangen will. Gottes Weizen bin ich, und durch wilder Tiere Zähne werde ich gemahlen, auf das ich als reines Brot Christi befunden werde. Schmeichelt lieber den wilden Tieren, dass sie mir zum Grab werden und nichts von meinem Körper übrig lassen, damit ich nicht nach meinem Tode noch jemandem irgendwie zur Last falle. Dann werde ich ein wahrer Jünger Christi sein, wenn die Welt nicht einmal meinen Leib sehen wird. Flehet Christus für mich an, dass ich durch diese Werkzeuge als ein Opfer für Gott erfunden werde. Nicht Befehle erteile ich euch wie Petrus und Paulus. Sie sind Apostel, ich bin ein Verurteilter. Sie sind frei, ich aber bin bis jetzt ein Sklave. Wenn ich aber gelitten habe, bin ich ein Freigelassener Christi Jesu und werde in ihm als ein Freier auferstehen. Jetzt lerne ich nur in Fesseln, nichts mehr zu begehren. Hab Nachsicht mit mir, was mir frommt, weiß ich. Möchte ich doch Freude erleben an den wilden Tieren, die für mich bereitstehen. Und ich wünsche, dass sie sich mir gegenüber schnell entschlossen zeigen. Dazu verlocken will ich sie, mich schnell zu verschlingen. Nicht so, wie es bei einigen geschah, die sie aus Feigheit nicht anrührten. Wollen sie aber freiwillig nicht, werde ich Gewalt gebrauchen. Jetzt stehe ich am Anfang des Jüngerseins. Nichts soll mich umwerben von Sichtbarem und Unsichtbarem, auf das ich zu Christus gelange. Feuer und Kreuz und Rudel von wilden Tieren, Zerschneidung, Zerteilung, Zerstreuung von Knochen, Zerhauung von Gliedern, Zermahlung des ganzen Körpers, üble Plagen des Teufels sollen über mich kommen, dass ich zu Jesus Christus gelange. Nichts können mir die Enden der Welt nützen, noch die Königreiche dieser Welt. Es ist besser für mich, auf Christus Jesus hin zu sterben, als König zu sein über die Enden der Erde. Ihn nur suche ich, den für uns Gestorbenen. Ihn nur will ich, den um unseretwillen Auferstandenen. Die Wehen sind mir nun auferlegt. Mögen doch auch wir, liebe Gläubige, sprechen können: Ihn nur suche ich, den für uns Gestorbenen, ihn nur will ich, den um unseretwillen Auferstandenen. Dann werden auch wir aus Sklaven zu Freigelassenen in Christus. Amen.